peinliche Situation, ne? Vor Tagen hat mein Sohn mich besucht, auch Pastor. Und in Dienstlaken, ist Pastor in Essen. Und dann saßen wir so zusammen. Drei Minuten lang und haben uns angeschaut und da habe ich ihm gesagt, danke, dass ich mit dir schweigen kann. Muss uns nicht peinlich sein. Momente des Schweigens. Wir leben in einer Welt und wir werden überflutet mit Daten, mit Informationen. Da sagt die Bibel, durch Stille sein und hoffen würde euch geholfen. Wir wollen zwei Minuten schweigen jetzt. Wir können uns ruhig dabei anschauen und umdrehen. Und es muss uns nicht peinlich sein. Gott im Himmel, rede zu uns und gib uns die Fähigkeit, es zu verstehen. Amen. Begeistert glauben ist mein Thema. Als ich das heute jemandem sagte, sagte er mir, der Höhepunkt der ostfriesischen Begeisterung geht so, yo. Da habe ich mir ein Thema ausgesucht. Jo. Begeisterung. Mich begeistert, begeisterte Menschen. Das spricht mich emotional an. Wenn einer ein Tor geschossen hat und seine Kollegen und Kameraden kommen auf ihn zu und knuddeln ihn, dass er fast erstickt unter der Traube von Menschen der Begeisterung. Ich denke, was ist das schön? Oder wenn Menschen sich sehen nach langer Zeit und sich umarmen und sich knuddeln und grüßen und Begeisterung zeigen und lachen, was ist das schön? Begeisterung schafft eine anziehende Atmosphäre. Da wird man so richtig ein bisschen reingelockt, wenn Begeisterung da ist. Ich bin heute hier, um das Grad der Begeisterung der Gemeinde Ihren um 2% zu heben. 3% sogar. Also das möchte ich gerne mit meiner Predigt, dass wir vorurteilsoffen sind für eine neue Begeisterung. Das brauchen wir in unserer Welt. Es gibt ja Momente in unserem Leben, da merken wir, ich bin lebendig. Unser Herz brennt vor Freude, vor Dankbarkeit, vor Staunen. Wir kennen solche Augenblicke im Leben, die zwar selten sind, wenn ein Kind geboren ist oder wenn wir ein lang ersehntes Ziel endlich erreichen, geschafft, und wenn ein Problem sich gelöst hat oder wenn verzankte Menschen sich in den Armen liegen und sich wieder versöhnt haben. Wir kennen diese Glücksmomente im Leben, wo wir sagen, wow, das begeistert mich. Man merkt, es lebt. Aber diese Momente sind selten. Im Glauben erleben wir das Gegenteil, manchmal das Gegenteil. Der Alltag drückt. Sorgen nehmen Raum ein. Die Routinen werden immer schwerer. Und manchmal merken wir auch, ach so, die Begeisterung für Gott. Tja, können Beter wesen. Die Begeisterung für den Glauben, die Begeisterung in der Nachfolge könnte doch etwas besser wieder werden. Das finde ich auch. Es könnte begessert werden. Es kann sich so eine Art Mehltau über den Glauben legen, über Jahre. Es läuft so und es läuft so, jo, es läuft so, oh jo, Gemeinde, jo, es läuft so, es läuft halt so. Ne? Meine Gedanken gehen irgendwo so hin. Wie entsteht Erweckung? Wie kommen Menschen zum Glauben? Wie redet ein Dorf oder eine Stadt Papenburg über Jesus und über die Heilige Schrift? Das sind immer noch meine Visionen, das sind immer noch meine Träume. Hab's noch nicht erlebt, aber ich höre nicht auf zu träumen. Und ich glaube, es geschieht durch begeisterte Gemeinde. In dieser Situation, dass sich so Mehltau über den Glauben gelegt hat, habe ich einen Predigtext gefunden, der jetzt hinter mir an der Wand auftaucht. Das begeistert mich, wenn wir solche Techniker haben. Ich habe das nämlich in einer anderen Gemeinde auch probiert. Es hat 10 Minuten gedauert. Aber naja, das ist mein Predigtext. Den kennt ihr doch, ne? Den kennt ihr doch. Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünden vergibt und heilet alle deine Gebrechen, der dein Leben von Verderben erlöst und der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit, der deinen Mund wieder fröhlich machst und jetzt und du jung wirst wie ein Esel. Warum steht da eigentlich, dass du wieder jung wirst wie ein Adler? Was hat der Beter, der Psalmist, dich dabei gedacht, dass er das Bild eines Adlers nimmt? Habt ihr mal einen jungen Adler schweben sehen? In Südfrankreich, wo ich mit meinem Wohnmobil war, und da gibt es so einen Tal der schwebenden Adler. Ich rauf mit meiner Frau und dann stand ich da 2 Stunden, wie die jungen Adler in die Aufwärme geflogen sind und gespielt haben. Die haben nur gespielt am Himmel. Ich erinnere mich heute noch an diese Situation. Ich sage, jung werden wie ein Adler. Das Leben als Spiel, dass du wieder jung wirst wie ein Adler. Gott will dich heute mal ein bisschen zum Schweben bringen. Schweben im Glauben. Mal so ein bisschen abheben. Oho, ja, sagt der Ostfriese, nicht einfach so abheben, immer bodenständig bleiben, Realist. Und dann mache ich dich begeistert werden. Jo! Manchmal schwebe ich gerne. So über den Dingen stehen. Die Sorgen sein lassen. Was predige ich nur? Wie geht's den Gemeinden? Wie geht's meiner Familie? Wie geht's Putin? Wie geht's Trump? Wie geht's dem Iran? Wie geht's? Und dann möchte ich ganz einfach schweben. Wenn du heute im Gottesdienst ein bisschen schwebst, es ist gewollt. Lobe den Herrn, meine Seele. Manchmal braucht unsere Seele Erinnerung. Nicht an Termine, nicht an Pflichten, sondern an das, was unser Leben eigentlich trägt. Der Psalmist beginnt so: Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was sie dir Gutes getan hat. An meinem Kühlschrank steht ein Spruch, den sehe ich, wenn ich da manchmal hingehe. Loben zieht nach oben, Danken schützt vor Wanken. Loben zieht nach oben, Danken schützt vor Wanken. Das kann man sich da merken, ne? Oder? Ist nicht so schwer. Loben zieht nach oben. Es ist, als ob hier der Beter und Psalmist David sich selbst an den Kragen packt. Hey Herz, wach jetzt mal auf. Hör auf zu jammern, hör auf zu klagen. Du hast jetzt mal Grund zum Lob. Hier redet ein König zu sich selbst. Lobe den Herrn, meine Seele, und alles, was in mir ist, alles, was in mir ist, mein Geist, mein Körper, meine Pläne, meine Frustration, meine Niederlagen, mein Können, meine Trauer, meine Freude. Kein Bereich ist ausgeschlossen. Alles, was in mir ist, lobe den Herrn. Körper, Seele und Geist, alles. Dieses alles kommt immer wieder in der Schrift vor. Liebe Gott, deinen Herrn, mit all deinem Körper, mit deinem ganzen Verstand, mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, alles, alles, alles. Wir sind auf dem Weg dahin. Es ist noch nicht immer alles, was Gott lobt. Wir sind auf dem Weg dahin. Aber wir möchten es gerne. Ich möchte das gerne, dass alles in mir Gott lobt. Lobe den Herrn, meine Seele. Die Seele muss manchmal geweckt werden. Wir kennen das. Es gibt Tage und Momente, vielleicht auch Wochen, wo wir vielleicht in einer Krise sind, in einer Depression, in einer Enttäuschung. Da gibt es Momente, da fällt das Loben schwer. David weiß das. Und darum spricht er zu sich selbst. Er zwingt sich aber nicht zu einem künstlichen Jubel. So, 3, 4, jetzt Lobpreis, aber mal vernünftig. Jetzt immer mal Jubel und mehr Halleluja. Er zwingt sich nicht dazu, das alles ist künstlich und aufgesetzt. Und wisst ihr, das geht auch nicht. Das geht immer schief, wenn wir irgendwelche Schrauben suchen, mal ein bisschen mehr Stimmung zu machen und Konfetti zu werfen. Loben in der Heiligen Schrift beginnt niemals mit Stimmung, so dass jemand sagen kann, ich bin gerade nicht so in Stimmung zur Dankbarkeit und zum Loben. Ich bin einfach nicht in Stimmung, Klaus. Loben beginnt nie mit Stimmung. Loben beginnt immer mit Erinnerung. Dann geht's los. Merkt euch das, Loben beginnt nicht mit Stimmung. Loben beginnt mit Erinnerung. Vergiss nicht, heißt es darum. Vergiss nicht, was Gott dir Gutes getan hat. Wer wieder neu begeistert sein muss und will, der muss begeistert sein. Vergiss nicht, was Gott dir Gutes getan hat. Ich gehe jetzt nach Hause, ihr seid jetzt alleine hier. Tschüss. Sollen wir gehen? Noch nicht? Was hat Gott dir Gutes getan? Ja.
Ganz viele Kinder geschenkt.
Wie viel hat er dir geschenkt? 8. Donnerwetter. Loben zum Danken. Was hat Gott dir, darf ich dich duzen? Was hat Gott dir Gutes getan? Ja. Denk weiter nach. Zu wem darf ich kommen noch? Hast dich vorbereitet, nicht? Ja. Was hat Gott dir Gutes?
Ja, bei mir geblieben ist immer, dass er wirklich, dass ich ihn kennenlernen durfte.
Ja.
Irgendwann. Mit 18, 19, aber ja.
Loben beginnt mit Erinnerung, nicht mit Stimmung. Erinnert euch daran, was Gott euch Gutes getan hat. Es fing Gutes an in meinem Leben, dass ich 1946 am 22. September, das ist bald vor 80 Jahren, in Westrarafein geboren bin. Das war ein Wunder. Und es ging weiter. Ich bin früh in die Jungschule nach CVM gegangen, habe irgendwann studiert, eine tolle Frau kennengelernt, habe 3 Söhne, 3 tolle Schwiegertöchter, 8 Enkelkinder. 2-mal habe ich Krebs gehabt. Und wisst ihr was? Mich wundert, dass ich so zufrieden bin. Ich lebe so gerne. Und ich möchte mindestens 100 Jahre werden. Wer macht da mit? Jawohl. Ah! Ich lebe gerne. Ja, Klaus, hast du denn keine Sehnsucht zur Ewigkeit? Sag, nö. Ich sage immer, Gott, gib mir noch Zeit. Ewigkeit kann auch ein bisschen warten. Ich lebe so gerne. Und vor mir, vor meinem Leben, soll immer so eine Bugwelle der Mut machen gehen. Dafür sind wir geboren, dass wir einander Mut machen in dieser kritischen Zeit. Aufhören mit Meckern. Aufhören. Natürlich dürfen wir auch mal klagen, wenn was nicht so läuft, ne, mit den Beinen und mit zu jammern ist. Aber wir sind von Gott berufen, eine Atmosphäre in dieser kritischen Welt zu schaffen, Atmosphäre, die Gemeinde und Gesellschaft und jeden Menschen verändert durch Mut machen und Begeisterung. Lobe den Herrn. Und vergiss nicht, welche wahnsinnige Geschichte hat die Gemeinde ihren, oder ihr nennt euch jetzt ja Südoverledigen. Nein, irgendwas war verkehrt. Westoverledigen. Ich habe euch kennengelernt in der Zeit von Manfred Behrenfänger. Wer kennt den noch? Schon lange her, ne? Wie viele Jahre? 40, 50? Da war das so eine kleine Kapelle hier irgendwo, die daneben. Was ist daraus geworden? Wie viele Menschen sind hier zum Glauben gekommen? Wie viel habt ihr getauft? Wie viele Aktionen habt ihr gemacht? Vergiss nicht, Loben beginnt nicht mit Stimmung, sondern mit Erinnerung. Aber dieses Erinnern, diese Erinnerung an Gottes Wohltaten, das liegt nicht in unserer Gene. Das geschieht nicht automatisch. Auch da muss man mal am Tisch schauen und sagen, ich erinnere mich jetzt mal an das, was Gott getan hat in meinem Leben. Denn woran erinnern wir uns am meisten in unserem Leben? Was meint ihr? Was schiefgelaufen ist. Der hat mich nicht gegrüßt. Der hat meinen Geburtstag vergessen. Der Pastor hat schon wieder so einen blöden Anzug an. Es gibt da einen Menschen in meinem Leben, der mag, der ist ein wandelndes Tonband meiner Fehler. Mann, was der immer aufzählt, vor Tagen kam er wieder an und sagt, stopp, jetzt sagst du erstmal 10 Sachen, die ich gut kann. Gut, Klaus, erstens, und weiter kam er nicht. Also, wir erinnern uns vor allen Dingen daran, was so schief läuft und was kritisch ist. Das sagt der Apostel Petrus zum Beispiel in seinem Petrusbrief, im 2. Petrusbrief, Kapitel 1, ab Vers 5. Er schildert er in diesem Petrusbrief die Situation der Gemeinde so. Das sind echte Hammer, die er nennt. Keine Charakterfestigkeit, keine Disziplin, viel Unverbindlichkeit und Lauheit, keine Ehrfurcht vor Gott, keine Liebe zu den Glaubensgeschwistern, keine Liebe zu den Menschen überhaupt und Begeisterung gleich null. Das könnt ihr nachlesen, 2. Petrus 1, Vers 5. Das muss ja eine Gemeinde gewesen sein. Und er sagt auch, warum das passiert ist. Petrus sagt auch, warum das passiert ist. 2. Petrus 1, Vers 9. Das alles deshalb, weil man vergessen hat, was es bedeutet, dass die Sünden abgewaschen sind durch Jesus Christus. Dass die Sünden abgewaschen sind durch Jesus Christus. Das hatten die vergessen und darum war die Begeisterung weg. Vor einer Zeit habe ich mich mit einem Menschen unterhalten und ich bin ja schnell bei Jesus. Und er sagte, ich brauche das nicht, ich brauche keinen Jesus, der, wo habt ihr denn hier ein Kreuz, der sich ans Kreuz nagelt und das für meine Sünden, was soll das denn, Klaus? Ich brauche das nicht, Vergebung meiner Sünden. Ja, ich sage, ja. Gibt es. Was machst du denn so mit deiner Schuld? Ich will es mal nicht mal sünden, sondern mit deiner Schuld, die du auf dich, die in dir ist. Ja, die ist halt in mir, nicht? Ja, ja. Ja, und was machst du damit? Ja, verdrängen. Ja, mich erinnern. Sag, ja, ja. Das ist irgendwie schlecht, habe ich ihm gesagt, wenn wir keine Müllabfuhr unserer Seele haben. Vor einiger Zeit war ich in einer süditalienischen Stadt, da hat die Mafia die Müllabfuhr in der Hand und es gab keine Müllabfuhr in dieser Stadt. Die Leute schmissen ihren Mist auf die Straße, ihren Müll, ihre Sünden auf die Straße. Ohne Müllabfuhr stinkt diese Welt. Wie gut, dass wir eine Müllabfuhr unserer Seele haben. Und vergib uns alle unsere Seele. Begeisterung brauchen wir, in Erinnerung an das, was Gutes getan hat. Und jetzt zählt der Psalmist auf, was denn Gott tut, Gutes tut. Und es gibt ein Lied, wo ist solch ein Gott, der die Sünden vergibt. Kennt ihr das? Da stimmen wir jetzt mal an. Ups. Das ist das Lied? Nee. Ist egal, kriegt er nicht hin. Gut, machen wir es anders. Wie komme ich aus dieser Peinlichkeit wieder raus? Warte mal. Ja. Ich sage jetzt immer, was Gott tut. Und wenn ich so mache, sagt er, wo ist solch ein Gott? Ja? Der dir alle deine Sünden vergibt. Die Frau in der letzten Reihe hat nicht mitgesprochen. Noch einmal. Noch einmal. Der alle deine Sünden vergibt. Der alle deine Gebrechen heilt. Der dein Leben von Verderben erlöst. Der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Der alles tut und getan hat, dass mein Leben gelingt. Der deinen Mund wieder fröhlich macht. Und du schwebst wie ein Adler. 4% gesteigert. Wo ist solch ein Gott? Der Psalmbeter sagt nicht, Gott hat mir ein bequemes Leben gegeben, darum bin ich so fröhlich und so heiter, geht ja alles. Er sagt, Gott hat mir ein neues Leben geschenkt. Einer der stärksten Sätze dieses Psalms ist, wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Wisst ihr, was unsere Welt braucht, was ich brauche, was ich von euch so sehr brauche? Barmherzigkeit. Bitte geht mit mir barmherzig um. Schaut nicht auf meine Fehler, schaut nicht auf das, was ich hier alles verkehrt gesagt habe. Was ich brauche, ist Barmherzigkeit. Davon lebe ich. Vor Tagen hat sich einer verirrt in die Gemeinde Wena, in den Gottesdienst. Und mit einem Gottesstand steht er auf und erzählt aus seinem Leben. Vielfach abhängig, Heroin, andere Drogen. Und er erzählt so, und es war ein Schweigen im Gottesdienst. Und dann sagt er, kann mir hier geholfen werden? Wir brauchen Barmherzigkeit. Geht mal, kauft euch einen Bollerwagen, tut daraufhin die berühmte Torte, Cappuccino-Torte, wo ist sie? Die Cappuccino-Torte. Da hinten sitzt sie im Foyer, tut sie drauf und eine Tasse Kaffee und zieht mal mit dem Bollerwagen durch Papenburg und guckt mal, wo es einsame Menschen gibt. Und sagt, darf ich Ihnen eine Tasse Kaffee bringen? Macht doch mal solche verrückten Sachen und Erlebnisse. Wir haben so viele einsame Menschen. Vor Tagen stehe ich wieder in meiner Sparkasse und wollte mir Kontoauszüge holen. Ja, da stehe ich da mit meiner Karte und hole mir die Kontoauszüge und das rattert ja dann ziemlich viel bei meinen Kontoauszügen. Und ich gucke da so, steht so 3 Meter weiter eine ältere Frau, auch mit ihrer Karte da so. Ich war fertig. Und dann guckt sie mich an, kriegt man da Kontoauszüge? Ich sage, ja, kommen Sie. Kann ich Ihnen helfen? Nee, kann ich alleine. Und dann geht sie hin. Wo muss ich das denn hier reinstecken? Ich sage, ich komme. Und dann stecke ich das da rein. Und dann, jetzt müssen Sie auf Kontoauszüge drücken. Steht da ein Button. Hat sie aber jemand, guckt mich an und sagt, Sie sind ein Engel. Und haben wir gesagt, ist ja auch mein Beruf. Und dann standen wir beide da und wir haben eine Viertelstunde geredet oder noch länger. Die Kontoauszüge hat sie vergessen. Sie wohnt alleine, die Kinder weit weg. Sie hat eine große Wohnung, viel zu groß. Und ich habe ja keinen, der mit mir spricht. Und dann, oh, Sie sind ein Engel. Und dann geht sie weiter und so weiter. Dann hat sie erzählt und hat sie erzählt. Ja, manchmal geht sie auch durch Wenung. Und das Schönste ist immer, sie geht auch zur Sparkasse, Kontoauszüge holen. Aber das klappt nicht immer. Wie viele solche einsame Menschen gibt es? Ich glaube, wir brauchen eine neue Art von Evangelisation. Eine Evangelisation, die diakonisch, sozial geprägt sind, dass wir die Not der Menschen sind und dort ansetzen, unsere Liebe hinzugeben, unsere Zeit, unser Interesse. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich über die, die ihn fürchten. Ich möchte dich bitten, Verrücktes zu tun für Jesus, Verrücktes zu tun. Oder nachts, such dir nach, nachts, spät nachts mal durch die Stadt zu gehen, besonders am Bahnhof, und gucken, wer sitzt denn da oder wer liegt da unter der Decke. Wir brauchen eine Bewegung zum Menschen hin. Und natürlich freue ich mich, dass es auch eine Bewegung des Menschen zu Gott gibt. Wir erleben in Europa gerade eine spirituelle Bewegung, eine neue geistliche Aufbruch, gerade unter jungen Menschen. Die schmeißen allmählich ihre Handys weg und so weiter. Und sie kommen einfach nur zum Abhängen zusammen, um miteinander zu reden. Das finde ich toll. Lobe den Herrn, meine Seele. Das ist kein moralischer Imperativ, also ein Befehl. Nun lobe den Herrn, meine Seele. Lob ist etwas, das wir nicht für Gott tun, sondern das, was er für uns tut. Wer lobt, erinnert sich, und wer lobt, richtet sich auf. Wer lobt, richtet auch andere Menschen auf. Lob ist wie ein Fenster, das sich öffnet und viel Leben zieht ein. Lob ist ein geöffnetes Fenster und so viel Leben zieht hinein. Lobe den Herrn, meine Seele, nicht weil alles gut ist, sondern Gott gut ist. Nicht, weil wir stark sind, sondern weil er stark ist. Nicht, weil wir alles im Griff haben, sondern weil er uns im Griff hat. Es gibt Geschichten in der Heiligen Schrift über Menschen, die begeistert sind. Und das Wort Begeisterung finde ich nicht. Ich habe Google gefragt, konnte mir auch keine Antwort geben. Sag mal, das Wort Begeisterung in der Bibel gibt es nicht, sagt er. Gibt es nicht. Doch, naja, habe ich im Pech gehabt. Aber es gibt Geschichten der Begeisterung. Und wisst ihr, es gibt ein griechisches Wort für Begeisterung. Ihr werdet staunen. Enthusiasmus. Enthusiasmus. Da steckt das Wort Entheos drin. Entheos. Enthusiasmus ist nichts anderes als in Gott sein. Enthusiasmus. Nicht? Wir brauchen Enthusiasmus. Sie sagen, jawohl, wir brauchen Menschen, die in Gott sind. Und dann toben die los. Die Begeisterung, nicht ein paar Bitten auf Konfetti werfen und ein bisschen scherzen und denken, naja, haben wir wieder mal ein bisschen gelacht bei Meier, jetzt gehen wir wieder nach Hause, gibt wieder Kaffee, was gibt heute? Grün Elend, Erbsensuppe, na gut, dann essen wir es halt wieder. Nein, von Herzen kommt das Enthusiasmus, Entheos, in Gott sein. Gott lebt in dir und du lebst in Gott. Die Trinität lebt sogar in dir. Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Du bist ein Tempel des Heiligen Geistes. Welche Power hast du in dir? Entheos. Enthusiasmus. Diese Begeisterung, diese Reaktion auf Gottes Handeln finden wir in der Heiligen Schrift oft. Ein junges Mädchen war gestorben und Jesus macht sie wieder lebendig. Und die Eltern fragen nach der Krankenkasse. Sie waren begeistert. Tausende hatten Hunger und Jesus sättigt sie durch 5 Brote und 2 Fische. Und die Menge diskutiert hinterher, wo der Restmüll hingeht. Nein, sie waren nur begeistert. Ein Blinder macht Jesus wieder sehend. Nein, Entschuldigung, ein Blinder wurde durch Jesus wieder sehend. Und der Bartimäus fragt, was mache ich jetzt mit meinem Behindertenausweis? Nein, er war begeistert. Einer hat sein Leben total versaut. Merkt er da und geht wieder nach Hause und denkt, naja, was mein Alter mir wohl sagen wird. Und sein Alter läuft ihm entgegen, küsst ihn und schlachtet das beste Kalb, was er hat und war begeistert, dass der Sohn wieder nach Hause ist. Begeisterte Geschichten auf das Handeln Gottes. Begeisterte Menschen, weil sie Jesus erlebt haben. Das möchte ich gerne, dass ich brenne für Jesus. Wie geschieht dieses Brennen? Es gibt ja ein Lied, zünde an dein Feuer, Herr im Herzen mir. Ich habe zu Hause schon vor 3-4 Jahren mir so einen kleinen Ofen angeschafft, so mit einem neuen Außenkamin oder so. Und als Pfadfinder habe ich gelernt, wie man so einen Ofen anzündet. Man macht so ein bisschen Brennhilfe erst drin, das ist so in Öl getränktes Sägemehl oder was anderes und stapelst so kleine Hölzchen auf und brennt. Und wenn es ein bisschen besser brennt, dann tut man Holz drauf, bis es richtig brennt und dann habe ich meinen Ofen so immer angekriegt. So war ich das geübt. Holz anbrennen von unten nach oben. Und dann war ich mal bei einem Gemeindemitglied, der kam aus Kasachstan und der hatte sich auch ein schönes Haus gebaut und einen großen Kachelofen. Und dann sehe ich auch, wie er denn, aber der hatte da so einen Haufen Holz liegen und dann tat er Brennmaterial von oben drauf und zündete das an und das Feuer kam von oben nach unten. Dass das auch geht, Feuer von oben nach unten. Da habe ich natürlich gegoggelt. Das nennt man die Schweizer Methode, das Feuer von oben nach unten anzünden. Damit schließe ich, das brauchen wir. Nicht von unten nach oben, jetzt sind wir mal begeistert von Gott, sondern Herr, wir brauchen die Schweizer Methode. Wir zünden an von oben nach unten. Ich wünsche jedem Einzelnen der Gemeinde hier in Papenburg Enthusiasmus, Begeisterung für Jesus. Amen.